Wenn nach langer Trauer ein Fest wieder gefeiert wird, dann ist das ein Segen, weil man sich wieder freuen kann. Ein schönes Festbild hatte ich vorbereitet. Vielleicht kann der Joe es einbringen. Ja, das hat mir so gut gefallen. Wenn ein verwirrter Wanderer in finsterer Nacht ein Feuer sieht, dann schafft das Erleichterung und Hoffnung, weil er weiß, bald bin ich nicht mehr alleine. Wo ein Feuer ist, da ist Wärme, da ist Licht. Und wenn man nach langem Schweigen einen Brief, einen unverhofften Gruß von jemandem bekommt, von dem man das gar nicht erwartet hat, weil Spannungen die Beziehung trübten, dann ist das auch ein Segen, weil das ein Signal der Versöhnung sein kann. Und wenn Ehepartner nach einem Streit sich ein "Ich mag dich trotzdem" Kuss geben, auch dann kehrt wieder in die Beziehung der Frieden ein und das ist ein Segen. Was sind das doch für bewegende Bilder in diesem alten Lied gewesen. Und dann im Refrain immer wieder, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Welch ein Segen kann ein erfrischender Regen in der heißen Wüste sein oder ein frischer Tau auf einem dürren Land oder was müssen das für Klänge für die Vermissten gewesen sein, die nach jahrelanger Kriegsgefangenschaft wieder in der Heimat zurückkamen und dann in der Heimat zum ersten Mal nach langer Zeit wieder die Kirchenglocken hörten. So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein, haben wir gesungen. Wir wollen weiterfahren mit unserer Predigtreihe über die Seligpreisungen, die ich als Wegweiser zu einem glücklichen Leben bezeichnet habe. Und heute wollen wir über die fünfte Seligpreisung nachdenken. Da geht es um Barmherzigkeit und ich sehe das in ganz enger Verbindung auch mit Vergeben und Verzeihen. Manchmal denken wir, ich möchte einfach Dinge begraben. Ich will das Kriegsbeil begraben. Aber wisst ihr, was passiert? Weil wir Menschen sind, markieren wir ziemlich genau die Stelle, wo wir das Kriegsbeil begraben haben. Und in dem richtigen Augenblick, vielleicht wenn wir uns mal wieder ärgern, gehen wir an diese Stelle zurück und graben es wieder aus und sind bereit abzurechnen. Es ist gar nicht so einfach, schmerzhafte Momente zu vergessen. Vielleicht sogar, während wir hier gemütlich sitzen, denkst du an irgendeine schmerzhafte Erfahrung, ein Erlebnis, wo du ganz tief verletzt wurdest. Und es ist so, diese Erinnerungen, sie können schon mit der Zeit verblassen. Aber wenn sie verblassen, dann sind sie nicht gelöscht, sondern sie werden oft gespeichert. Sie werden gespeichert in unserem Unterbewusstsein. Und wir wundern uns, warum wir dann manchmal so emotional reagieren, wenn etwas um uns herum geschieht, Und wir fragen uns, warum hast du dich jetzt so aufgeregt? Warum hast du so verärgert reagiert und bist aufgebraust? Oft hat das seine Ursache darin, dass unter der Oberfläche noch manches nicht verarbeitet ist. Oder dass ich irgendwelche bitteren Wurzeln festgegraben habe. Bitterkeit, Verletzungen sind Dinge, die nicht einfach mit der Zeit vergehen, vor allem nicht, wenn sie tief in unserer Seele sitzen. Sie liegen unter der Oberfläche des Eisbergs. Und wenn wir es am wenigsten erwarten, kann es sein, dass diese Wurzeln, wenn wir das Bild von den Wurzeln nehmen, wieder hochsprießen, wie so ein Unkraut. Als Jesus die Menschen, die ihm damals auf dem Berg zuhörten, als er sie anschaute, da sah er nicht nur das, was an der Oberfläche zu sehen war, so wie ich euch jetzt anschaue. Ich sehe nur das Äußere, die Oberfläche. Er konnte tiefer sehen. Er sah nicht nur das, was an der Oberfläche zu sehen war, sondern auch das, was unter der Oberfläche sich eingegraben hatte. Er sah den Stolz der religiösen Führer, die auch da waren. Und er sagt zu ihnen, glückselig sind die geistlich Armen. Das war die erste Seligpreisung, die wir betrachtet haben. Er sah die Trauer der Menschen, die einen Verlust erlebt hatten, die aber auch wegen ihrer Sünde traurig waren. Und er sagt zu ihnen, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und er sah die rebellischen, Ungezähmten, die an ihrem alten Leben festhielten. Und er sagt zu ihnen, glückselig sind die Sanftmütigen, die sich von Gott zähmen lassen und sich ihm unterordnen und von ihm führen lassen. Und er sah diejenigen, die sich leer und hoffnungslos fühlten, und er sagt zu ihnen, glückselig seid ihr, wenn ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Und er sah auch diejenigen, die bitter und verärgert und verletzt waren, ja, die vielleicht von jemandem unrecht behandelt wurden, die im Leben einfach den Kürzeren gezogen hatten und die jetzt einfach eingeschnappt waren, denen damals und vielen von uns heute, die ähnlich empfinden, sagt Jesus, und das ist der Vers, über den wir heute nachdenken wollen, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Lass uns zunächst über die Frage nachdenken, warum sind die glücklich? Warum sind sie glückselig, wenn sie Barmherzigkeit üben? Jemand ist versucht, eher zu denken, diejenigen sind doch die Glücklichen, die gerecht sind, die jede Rechnung ausgleichen, glückselig sind, die den anderen das geben, was sie verdienen und nicht mehr. Das ist doch gerecht. Warum sagt denn Jesus, gesegnet seid ihr, wenn ihr barmherzig seid, denn ihr werdet Barmherzigkeit empfangen? Und ich glaube, wir können Barmherzigkeit am besten im Vergleich oder auch im Gegensatz zu zwei anderen Begriffen noch am besten beschreiben. Es wird vielleicht dann noch mehr hervorleuchten, was das wirklich bedeutet. Zunächst mal, Barmherzigkeit steht insofern im Gegensatz zu Gerechtigkeit, weil Gerechtigkeit, die gibt dir das, was du verdienst. Gerechtigkeit ist eine gute Sache. Gott liebt Gerechtigkeit. Aber Barmherzigkeit gibt einem nicht das, was man verdient. Barmherzigkeit ist also, wenn man nicht das bekommt, was man verdient. Was ist der Unterschied zu Gnade? Barmherzigkeit und Gnade, zwei Begriffe, die ziemlich nah beieinander liegen. Wisst ihr es noch? Gnade ist ja meiner Meinung nach noch süßer. Denn Gnade gibt einem das, was man nicht verdient hat. Es besteht also dieser kleine Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade. Nochmal, Gerechtigkeit gibt dir das, was du verdienst. Barmherzigkeit gibt dir nicht das, was du verdient hast. Und Gnade gibt dir das, was du dir nie verdienen kannst. Wenn ich das Gesetz breche, weil ich mal wieder vielleicht zu schnell gefahren bin, bang, ich werde geblitzt. Ich muss Strafe zahlen. Kennt ihr alle die Erfahrung? So will es das Gesetz. Und das ist immer gerecht. Was wäre jetzt Barmherzigkeit, wenn der, das wäre auch schon barmherzig, wenn du nur die Hälfte der Strafe zahlen müsstest. Aber wie wäre es, wenn der freundliche Beamte, unser Freund und Helfer, ja, zu dir kommt und sagt, okay, wir werden Sie diesmal entschuldigen. Sie müssen die Strafe nicht zahlen. Ich komme also vielleicht mit einer Verwarnung davon. Und was wäre jetzt Gnade? Und ich glaube, wenn der sagen würde, ich weiß genau, Herr Binder, Sie verdienen das nicht, Sie haben das Gesetz gebrochen. Eigentlich müssten Sie bestraft werden. Aber wissen Sie, ich werde die Strafe selber bezahlen. Und weil Sie ein so netter Mensch sind und weil wir jetzt so ein nettes Gespräch hatten, da schenke ich Ihnen einen Gutschein für ein schönes Abendessen im Achan-Restaurant. Das wäre Gnade. Beschenkt zu werden, obwohl man es nie verdient hat. Barmherzigkeit sagt, ich werde dies nicht gegen dich halten. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die Gesegneten, jetzt und in Ewigkeit, sind diejenigen, die nicht zurückzahlen, auch wenn ihnen Unrecht getan wurde. Die sagen können, okay, ich werde sie jetzt so behandeln, wie sie es nicht verdienen. Wisst ihr, Barmherzigkeit, das ist eine kraftvolle Sache. Das ist wirklich etwas, was schon Menschenleben verändert hat. Wenn meine Frau barmherzig mit mir ist, wenn ich vielleicht was ganz anders verdient hätte, was macht das mit mir? Eigentlich berührt es mich ganz tief, es macht mich weich. Barmherzigkeit ist etwas, was Menschen verändern kann. Und Jesus sagt, du wirst gesegnet werden, wenn du lernst, barmherzig zu sein. Nun gibt es eine Geschichte, die die Bedeutung dieser Seligpreisung sehr gut veranschaulicht. Wir finden sie in Matthäus 18. Und da berichtet Matthäus von einem interessanten Gespräch, das Jesus mit Petrus führte. In Matthäus 18, in den Versen 15 bis 20, lehrt Jesus übrigens darüber, wie wir in einer Gemeinschaft auch Sünde konfrontieren sollen. Es geht darum, wie du deinen Bruder, der in Sünde lebt, in Liebe mit Wahrheit konfrontieren sollst. Also im Grunde geht es auch, oder diese Stelle wird oft auch, diese Geschichte oder die Verse davor, vor dieser Gleichnisgeschichte, werden oft auch benutzt, wenn es um Gemeindezucht geht. Denn Jesus sagt dort, wenn derjenige, der sündigt, nicht auf dich persönlich hören will, dann was sollst du machen? Nun, es ist dann gut, einen anderen Freund mitzunehmen und zusammen soll dir versuchen, den Sünder von seiner Sünde zu überführen. Es ist gesund, wenn es um Sünde geht, dass wir einander mit der Wahrheit konfrontieren. Und gleich nach dieser Belehrung stellt Petrus Jesus eine Frage und er sagt sowas wie, okay Jesus, ich habe jetzt gut aufgepasst. Du sagst, wenn jemand gegen mich sündigt, dann soll ich ganz privat zu ihm gehen und ihm die Wahrheit sagen. Ich soll ihn mit der Wahrheit konfrontieren. Und natürlich soll ich das in Liebe tun, diskret zunächst. Aber... Und dann kommt die logische Frage in Vers 21, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Das ist doch großzügig, Jesus, oder? Die rabbinische Tradition jener Tage verlangte, man sollte dem, der gegen einen sündigt, 3-mal vergeben. Hast du 3-mal vergeben, ist okay. Mehr musst du nicht verlangen. Sündigt er ein 4. Mal gegen dich, musst du nicht mehr vergeben. So lehrten die Rabbiner damals. Und Petrus verdoppelt die von den Rabbinern gelehrte Zahl. Er rundet ab auf die vollkommene Zahl 7, weil er wahrscheinlich schon spürte, dass Jesus einer ist, der gerne vergibt. Und er sagt, na, was meinst du, Jesus? Ist 7-mal genug? Vielleicht hat Petrus gehofft, dass Jesus jetzt sagt, oh Petrus, Mann, ich bin richtig stolz auf dich. Was bist du doch für ein großzügiger Kerl. Aber Jesus antwortet in Vers 22, ich sage dir nicht nur 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Und du darfst jetzt rechnen, Petrus. Mal? Wer kann da noch konkret Buch führen? Und dann erzählt Jesus eine Geschichte. Und er sagt, Vers 23, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihm mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Dieser Sklave schuldete seinem Herrn eine horrende Summe, einen Millionenbetrag, wenn wir so wollen. Es wird angenommen, um einen Talent zu verdienen, hätte ein Tagelöhner 20 Jahre arbeiten müssen. Einige Aufzeichnungen aus dem 1. Jahrhundert bestätigen, dass das ganze Steueraufkommen für Palästina etwa 900 Talente im Jahr war. Übrigens, das könnt ihr euch vielleicht auch merken, wenn ihr nächstes Mal in eurer Bibellese diese Geschichte wieder lest. Das griechische Wort, das hier mit 10.000 übersetzt wird, ist dasselbe Wort, von dem sich unser deutsches Wort Milliarden ableitet. Und es wurde in der Antike genauso verwendet, wie wir es in der Gegenwart oft gebrauchen, nämlich um eine unvorstellbare große Zahl zu bezeichnen. Dieser Knecht hatte also eine astronomische Schuld. Hätte er nie zurückzahlen können. Und das Beste, was dieser König tun konnte, war, seinen Knecht und seine Familie in die Sklaverei zu verkaufen und seinen Besitz aufzulösen. Das hätte natürlich die Schuld nie begleichen können, denn der allerhöchste Preis für einen Sklaven war damals ein Talent. Er schuldete seinem König 10.000 Talente. Also die Lage dieses Dieners ist absolut verzweifelt. Und wir lesen weiter in Vers 25, wie sich dieser Mann vor dem König niederwarf und um Gnade fleht. Er sagt, hab doch Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Natürlich hätte er das nicht können, aber er sagt in seiner Verzweiflung es trotzdem. Vers 27 folgt das Unglaubliche. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Kein Tilgungsplan wurde aufgestellt. Dieser König war bereit, den Verlust hinzunehmen und das alles nur, um einem hilflosen Diener Barmherzigkeit zu erweisen. Hier haben wir also ein wunderbares Beispiel von Barmherzigkeit. Und dann lesen wir weiter. Vers 28. Doch kaum war der Mann hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Und wie viel war ein Denar? Ein römischer Denar war der Tageslohn eines gewöhnlichen Arbeiters. Also 100 Denare entsprach dem Lohn für 100 Arbeitstage. Das ist für sich genommen keine geringe Summe, aber verglichen mit der unvorstellbaren Schuld, die diesem Diener soeben erlassen wurde, ist es nichts. Und was tut dieser erste Diener jetzt? Er packt seinen Schuldner an der Kehle, er würgt ihn, er sagt, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Dieser zweite Diener, er wirft sich nieder vor dem Mann, er fleht ihn an, hab doch Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Vers 30. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, diesen Millionenbetrag, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch was denn? Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte. Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und dann sagt Jesus in Vers 35, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Also ich weiß nicht, wenn diese Geschichte einen nicht berührt, dann weiß ich ehrlich nicht, was uns sonst berührt. Und wir haben sie übrigens gar nicht so lange her gehört, nämlich in meiner Predigt zur Jahreslosung 2021, damals zu Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Aber hat sie uns wirklich berührt und verändert? Was ist also die Lehre dieser Gleichnisgeschichte? Zunächst einmal ganz klar, wer Barmherzigkeit erfahren hat, muss barmherzig mit anderen sein. Wenn dir vergeben wurde, wenn du Barmherzigkeit erfahren hast, wenn deine Sünden vergeben wurden durch die große Barmherzigkeit des Herrn Jesus Christus, dann wie kannst du es wagen, einem anderen nicht zu vergeben, wenn er sich an dir versündigt hat? Der erste Diener hier ist ja eigentlich das perfekte Sinnbild des verlorenen Sünders, der mit einer monströsen, unbezahlbaren Schuld beladen ist, die erdrückende, die ganz große, erdrückende Last der Sünde. Wie können wir von der Gnade Gottes singen? O Gnade Gottes, wunderbar, hast du errettet mich. Und dann nicht bereit sein, anderen Menschen gegenüber Barmherzigkeit zu erweisen. Ich glaube, Jesus macht hier in dieser Geschichte deutlich, wie absurd die Vorstellung von einem nicht vergebungsbereiten Christen ist. Nicht vergeben und Christ sein, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Und Jesus sagt dir deutlich, ein Herz, das nicht vergeben will, ist ein Herz, dem nicht vergeben wird. Es wird dem Folterknecht übergeben. Und was bedeutet das? Sind wir nicht aus Gnaden errettet? Aus Gnaden allein? Warum sagt Jesus das hier? Er sagt ja ganz klar in Vers 35, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Ich kann das nicht abschwächen, was Jesus hier sagt, nur damit es in meine Bequemlichkeitszone hineinpasst. Es geht nicht. Nun, wenn es um unsere Erlösung geht, da müssen wir eins ganz klar wissen. In Matthäus 7, Vers 20, sagt Jesus am Ende der Bergpredigt, dieser gleichen Predigt, er beginnt ja die Predigt mit den Seligpreisungen, am Ende dieser Predigt sagt er, wir werden die Menschen an ihren Früchten erkennen. Mit anderen Worten, was wir tun in unserem christlichen Leben, ist die Frucht unserer Erlösung. Es geht im Glaubensleben immer zunächst erst um das Sein und nicht um das Tun. Wir sind nicht errettet oder uns wurde nicht vergeben, weil wir jetzt anderen gegenüber mal in einer Situation Barmherzigkeit geübt haben. Unsere Rettung ist allein aus Gnaden. Und darum geht es ja letztlich, wenn wir auch von Barmherzigkeit sprechen. Aber ich glaube, was Jesus uns hier in dieser Geschichte lehren will, ist, dass wir in unserer Gemeinschaft mit Gott keinen Segen erfahren werden, wenn wir in unserem Herzen Bitterkeit und Unversöhnlichkeit hegen. Unversöhnlichkeit und Bitterkeit verhindert Gottes Segen auf unserem Leben. Gott ist empört über einen Christen, dem seine ganze Schuldenlast, seine ganze Sündenschuld, die er nie selber hätte tilgen können, von Seiten Gottes vergeben wurde. Und der nun seinen Mitmenschen gegenüber Bitterkeit empfindet, Sünde nachträgt, nicht vergeben will. Und ich denke, die Lehre dieses Gleichnisses, die ist auf uns Gläubige anzuwenden. Jesus spricht ja hier zuallererst zu Petrus und zu seinen Jüngern. Und ich würde das so zusammenfassen: Christen, die anderen keine Barmherzigkeit erweisen, werden Gottes Züchtigung zu spüren bekommen. Und das wird zweifellos schmerzen. Es geht also hier nicht um unsere Rettung, die gewiss allein Gottes Werk ist, aber es geht darum, dass unser Vater ein barmherziger Gott ist und er will, dass seine Kinder erwachsen werden. Ja, dass sie eigentlich ihm ähnlicher werden. Und wenn wir nicht unseren Schuldigern vergeben, obwohl Gott uns gegenüber jeden Tag unbeschreiblich barmherzig ist, dann wird unser Vater im Himmel uns züchtigen. Der Vater will, dass wir seine Barmherzigkeit nachahmen und widerspiegeln. Er will, dass wir Barmherzigkeit denen erweisen, die an uns schuldig werden. Nun mag jemand denken, ja, aber wie ist das, wenn ich wirklich diese Barmherzigkeit, die Gott übrigens durch seinen Geist in mich hineingepflanzt hat, wenn ich die ausübe, wenn ich die auslebe, bin ich da nicht der Dumme? Werden die Menschen um mich herum das nicht ausnutzen? Werden sie nicht auf meiner Seele herumtrampeln? Wie soll ich das wirklich anwenden? Und das führt uns zu der zweiten Frage in dieser Botschaft. Ich möchte ja nochmal darauf hinweisen, dass diese Gleichnisgeschichte, die uns auffordert, barmherzig zu sein, eigentlich einem Abschnitt folgt, in dem es darum ging, ihr wisst es noch, ehrlich zu sein, wenn Menschen uns verletzt haben und wenn wir das konfrontieren müssen oder wenn sie gegen uns gesündigt haben. Manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen sind in keinen von beiden besonders gut, wenn es darum geht, Barmherzigkeit zu erweisen oder dann auch die Wahrheit in Liebe zu sagen und den anderen mit seinen Fehlern zu konfrontieren. Statt jemanden ehrlich zu konfrontieren mit seiner Sünde und ihm zu sagen, hey, dein Verhalten oder deine Worte, die haben mich verletzt, schweigen wir lieber, werden bitter. Oder was auch sehr oft vorkommt, und ihr kennt das sicherlich aus eurer eigenen Lebensgeschichte, wir ziehen uns zurück. Aber Rückzug ist eigentlich eine andere Form von Angriff, wenn man es ganz genau nimmt. Jesus fordert uns auf, die Wahrheit in Liebe zu sagen, aber im gleichen Atemzug sagt er uns auch, seid bereit, barmherzig zu sein. Und das finde ich eine absolut starke Kombination. Jesus war bekannt als ein Mann voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, Vers 14, wir haben es gerade gesungen vorhin. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Und unser Herr wies ununterbrochen Gnade und Wahrheit, darum geht's. Also wie kann ich anderen Barmherzigkeit erweisen? Ich glaube, an drei Dinge müssen wir uns immer wieder erinnern. Erstens, denke an deine neue Identität, die anderen Barmherzigkeit erweisen will. Wenn wirklich Gottes Geist in dir wohnt, dann hast du eine geistliche Veranlagung in dir. Du hast ein Potenzial in dir, eine Kraft, die in dir wohnt und die will anderen vergeben. Dein neuer Mensch, deine neue Identität will barmherzig sein. Wenn uns unsere millionenfache Schuld, die wir Gott gegenüber hatten, vergeben wurde, wie können wir dann jemandem, der uns gegenüber schuldig geworden ist, im Bild gesprochen, der uns ein paar hundert Euro schuldet, dann nicht vergeben? Gott sagt, werdet barmherzig. Menschen, denen vergeben wurde, können anderen gegenüber vergeben. Zweitens, denke daran, wie viel dir vergeben wurde und wie wenig du im Vergleich vergeben musst. Wenn ich daran denke, wie viel mir vergeben wurde, dann ist das für mich einfacher zu erkennen, wie wenig ich eigentlich vergeben muss. Drittens, denke daran, welche Konsequenzen Unbarmherzigkeit hat für Gott, für dich, für andere. Unsere Unbarmherzigkeit wirkt sich insoweit auf Gott aus, glaube ich, dass es ihn schmerzt. Gott hat Empfindungen. Wir sind nach seinem Bild geschaffen, vergessen wir das nicht. Und ich glaube, es schmerzt Gott, wenn seine Kinder unversöhnlich sind. Er trauert darüber, wenn wir unbarmherzig sind und wenn wir nicht seine Barmherzigkeit nachahmen. Aber Unbarmherzigkeit wirkt sich auch auf uns negativ aus. Wenn ich in meinem Herzen nicht vergeben will, wenn ich Bitterkeit gegen jemanden kultiviere, dann kann ich im Umgang mit dieser Person nicht mehr frei sein. Und jedes Mal, wenn ich diese Person sehe, dann steigt irgendwie der Hochblutdruck. Ich bin innerlich aufgewühlt, erregt. Und ich glaube, dass viele Christen auch deshalb manchmal unter Depressionen, unter Mutlosigkeit und Beziehungsproblemen und anderen bedrückenden Erfahrungen leiden, weil sie nicht bereit sind, wirklich anderen zu vergeben. Unbarmherzigkeit wirkt sich auch auf andere aus. Wenn wir anderen gegenüber Barmherzigkeit erweisen, dann ist das etwas, was unsere Beziehungen eigentlich verbessert, stärkt, gesunden lässt. Wenn Menschen verstehen, dass wir ihnen gegenüber barmherzig sind, dass wir nicht mit der gleichen Münze zurückzahlen, dann kann das natürlich unsere Beziehungen verbessern. Das ist Weisheit fürs Leben. Das heißt nicht, dass wir da die Wahrheit kompromittieren müssen. Wir können immer noch die Wahrheit in Liebe reden. Wir können sagen, weißt du, wenn du das tust oder das sagst, das tut mir weh. Es schmerzt mich in meiner Seele und ich möchte, dass du das weißt, wie ich das empfinde. Aber weißt du was? Ich werde deshalb nicht bitter gegen dich reagieren. Ich werde dich trotzdem lieben und dir vergeben und dir die Hand reichen. Aber ich will, dass du weißt, wie dein Verhalten auch auf mich oder auf andere wirkt. Meine Lieben, lassen wir doch Christus unser Lehrer sein. Ein Satz, den ich mal hörte und der mich angesprochen hat, lautet: Vergebung ist die Entscheidung, die Schuld zu verlieren und den Schuldner zu lieben. Ich glaube, dass Unbarmherzigkeit, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in den Gemeinden heute eine große Not ist. Und ich möchte uns einladen, dass wir vielleicht gerade heute Morgen die Bitterkeit oder die Verletzung, die uns jemand zugefügt hat, bei Gott abgeben, am Kreuz abgeben, hier und heute, hier, an diesem Kreuz. Stell dir das mal so vor, dass du das wirklich gedanklich zu diesem Kreuz bringst und es da ablegst. Vielleicht trägst du das schon seit Jahren mit dir herum. Es kann eine Beleidigung gewesen sein, ein unfreundliches Wort, irgendetwas, was dich einfach belastet. Es ist wie so eine tiefe, wie ein Unkraut, das ganz tiefe Wurzeln geschlagen hat und vielleicht rupfst du es aus an der Oberfläche, aber nicht die Wurzel und es dauert 3 Tage und schon sprießt es wieder hervor. Wie wäre es, wenn du das mal richtig tief ausgräbst, die Wurzel rausholst und bring es einfach hier, gedanklich unter das Kreuz. Ich weiß, dass die Bereitschaft, barmherzig zu sein und jemanden umfassend zu vergeben, das ist unter Umständen ganz, ganz schwierig. Vor allem, wenn es um Sünden geht, die Leben und Beziehungen zerstört haben. Solange wir nur von unfreundlichen Worten oder persönlichen Beleidigungen reden, da fällt es vielleicht vergleichsweise leichter zu vergeben, hängt immer auch von unserer Persönlichkeit ab. Aber wir fragen uns, wo findet ein Mensch die Kraft zur Vergebung, wenn er entdecken muss, dass der Ehepartner ihn betrogen hat? Oder wenn Angehörige oder Freunde auf ganz subtile Weise uns über den Tisch gezogen haben? Ich glaube nicht, dass wir jemandem Barmherzigkeit erweisen können und von Herzen vergeben können aus unserer alten menschlichen Natur heraus. Aber ich bin überzeugt, wenn erlöste Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes und im Herzen die Botschaft des Evangeliums schätzend. Die Sache, was immer sie gewesen ist, mit Gott besprechen und bei Gott abgeben, dann ist es möglich, barmherzig zu sein, vergeben und verzeihen. So muss der wahre Friede sein. Er ist übernatürlich. Wir können es nur in ganz enger Abhängigkeit durch Gottes Geist, der in uns lebt. Durch ihn ist es möglich. Und das macht den großen Unterschied. Ich lade uns ein zum stillen Gebet. Und du kannst, wenn du willst, in diesem stillen Gebet Gott sagen, was dich bedrückt. Irgendeine Unversöhnlichkeit, eine Bitterkeit. Wie schön wäre es, wenn du das wirklich hier zurücklassen könntest, hier am Kreuz. Und wenn du diesen Raum verlassen würdest, mit diesem Entschluss im Herzen, Barmherzigkeit zu erweisen. Vielleicht kannst du Gott einfach sagen, ich will nicht mehr nachtragen, ich will auch nicht mehr so viel dran denken an diese Sache, die mich so verletzt hat und mir so wehgetan hat. Hilf mir, da ganz frei zu werden. Ich will die Schuld, die mir jemand schuldet, zurücklassen. An deinem Kreuz, Herr Jesus, will ich sie ablegen. Und wenn ich hinausgehe, will ich durch deine Kraft barmherzig sein. Lass uns beten.